Zip FM
mit den Nachrichten.
Und nun ohne Umschweife zur Sache.
Ich sage Ihnen, Aufschwung, Aufschwung, das wäre es jetzt. Der Aufschwung ist da.
Sie helfen den Armen, wenn sie die Reichen ausmerzen.
Ave Maria, gratia plena.
Zip FM.
Das Infomagazin der Freien Radios.
Hallo und herzlich willkommen zur ZipFM-Ausgabe vom 4. Mai. Produziert und zusammengestellt von Radio Unerhört Marburg. Am Mikrofon begrüßt euch Jochen. Die Anti-AKW-Bewegung ist zurück. Nicht erst seit dem tragischen Reaktorunglück von Fukushima regt sich wieder vermehrt Widerstand gegen die Atompolitik der Bundesrepublik Deutschland. Mehr zum Stand der Bewegung am Anfang dieser ZipFM-Ausgabe. Jahrelang wurde gegen TierrechtlerInnen in Österreich ermittelt und verhandelt. Der Vorwurf lautete Bildung einer kriminellen Organisation. Jetzt wurden sie freigesprochen. Ein Erfolg? 2006 sprachen sich fast 50.000 FreiburgerInnen gegen den Verkauf von Wohnungen aus öffentlicher Hand aus. Nun gibt es Bestrebungen, doch Wohnungen zu verkaufen und den Bürgerentscheid zu kippen. Und zum Schluss der halben Stunde ZipFM werfen wir einen Blick auf die neue Landesregierung in Baden-Württemberg. Der Wechsel beginnt. So das Motto. Oder bleibt etwa doch alles beim Alten? Mit dem Reaktorunglück von Fukushima, welches seit Wochen die internationale Öffentlichkeit dominiert, war sie zurück, die Diskussion über die Gefahren der Atomenergie. Doch nicht erst seit diesem tragischen Ereignis gibt es in Deutschland wieder eine erstarkte Bewegung gegen die Kernenergie. Bereits im letzten Jahr gingen hunderttausende Menschen gegen die Laufzeitverlängerung für Atomkraftwerke auf die Straße. Im Wendland wurde im Herbst der Castortransport von den massiven Protesten begleitet. Mit dabei war auch die Initiative Castor Schottern, die es mit ihrem Namen immerhin auf Platz 6 der Wörter des Jahres schaffte. Doch dieses Jahr will das Bündnis Castor Schottern nicht ruhen. Bereits für den Juni sind erste Aktionen gegen das AKW in Brockdorf geplant. Marius Meyer, Radio Z, sprach mit Peter Bachstein, einem der Sprecher der Kampagne über die veränderten Ausgangsbedingungen der Anti-Atom-Proteste nach Fukushima, den Castor 2011 und die Perspektiven der Kampagne. Doch zuerst bat er ihn, für alle, die Castor Schotter nicht kennen, um eine kurze Vorstellung.
Die Kampagne entstand im vergangenen Jahr, weil viele Leute wussten, dass wieder ein Castor ins Wendland rollen sollte. Dazu kam, dass die Bundesregierung die Laufzeitverlängerung plante, also die Laufzeitverlängerung der AKWs, und Gorleben zum atomaren Endlager ausbauen wollte. Daraufhin musste natürlich eine Antwort gefunden werden, aus Verantwortungsbewusstsein vor der Frage, geht es um Leben und Tod? So fanden sich also Leute zusammen aus verschiedenen Strukturen, aus den Anti-Atom-Büros, aus den Wendland-Strukturen, Leute aus Gruppen der interventionistischen Linken, Gegenstrom Berlin, aus autonomen Strukturen. Ich hoffe, ich habe keinen vergessen. Ziel war es, nicht nur einer Demo aufzurufen. Und das Rad sollte auch nicht neu erfunden werden. Man suchte eine Aktionsform, die im Wendland Tradition hatte, die massentauglich war und die auch in die Gesamtchoreografie mit den anderen Aktionsformen hineinpassen könnte. Und so entstand die Castor-Schottern-Kampagne als Teil dieser Gesamtchoreografie des Widerstandes im Wendland gegen den Castor. Und wie ich denke, sehr erfolgreich. Es wurden 4.000 Leute an die Gleise gebracht, die dort schotterten. Also den Slogan "Aufstieg ist Handarbeit" tatsächlich in die Tat umsetzten. Und das passte auch gut zu den anderen Aktionsformen.
Jetzt ist in Fukushima eine sehr schlimme Reaktorkatastrophe infolge dieses Erdbebens in Japan passiert. Die hat in den letzten Monaten wieder zur größeren Massenmobilisierung der Anti-AKW-Bewegung, der Anti-Atomkraft-Bewegung geführt. Was bedeutet denn das jetzt für euch als Kampagne Castor Schottern, zum einen diese Katastrophe und dieser neue Massenmobilisierungsschub?
Ich möchte jetzt mal vorausschicken, dass es natürlich ziemlich schrecklich ist, was ich jetzt sagen muss. Weil wir hätten uns alle gewünscht, dass das dort nicht passiert wäre, obwohl ja immer wieder damit zu rechnen war, dass so etwas passiert, wie wir ja aus der Vergangenheit wissen. Es bestätigt natürlich unsere gesamte Diskussion aus dem vergangenen Jahr, dass es hier um Leben und Tod geht. Und hier zeigt sich das in handfester Form, wie viele tausend Menschen, Zehntausende, Hunderttausende, vielleicht Millionen, wenn man mal den ganzen Fallout, der um die Erde jetzt kreist, dazu rechnet, sind vom Tode bedroht, von einem atomaren Tod. Das heißt natürlich, dass wir die Verantwortung, die wir letztes Jahr schon übernommen haben, heute weitertragen müssen und uns an den Kampagnen und an den Aktionen für den sofortigen Ausstieg aus der Atomkraft beteiligen müssen. Und das werden wir auch tun. Und die Massenmobilisierung, die wir ja in verschiedensten Strukturen schon gesehen haben in den letzten Wochen, zeigen, dass hier die Bevölkerung offensichtlich bereit ist, diese Sache selbst in die Hand zu nehmen.
Unter dem Motto Block Burgdorf ruft jetzt ein breites Bündnis dazu auf, zum Ende des sogenannten Atommoratoriums der Bundesregierung die mehrtägige Blockade eines Atomkraftwerkes zu organisieren, also in Burgdorf. Ihr plant dann auch ebenfalls, euch an dieser Aktion zu beteiligen. Was erhofft ihr euch von solchen Massenaktionen des zivilen Ungehorsams in der aktuellen Situation?
Naja, also erstens gehen wir davon aus, und nicht nur wir, sondern ich denke mal viele der Akteure, dass es jetzt endlich an der Zeit ist, hier Zeichen zu setzen. Es muss einfach gelingen, jetzt abzuschalten. Und es sind genügend Leute da, die das wollen. Es ist also eine riesige Mehrheit in der Bevölkerung, die das will. Und wenn ein Teil davon bereit ist, das aktiv in die Hand zu nehmen, also so ein Atomkraftwerk zu blockieren, und zwar ein sogenanntes neues, also nichts von den alten Dingern, die möglicherweise sowieso nicht mehr ans Netz gehen, sondern eben in dem Falle Burgdorf, neu heißt nicht von heute, sondern ist auch schon ein paar Jahrzehnte alt. Ja, und wenn man ein solches Ding blockiert, und das eine ganze Weile, dürfte das politisch sehr beeindruckend sein und zeigen, dass die Bevölkerung das einfach nicht mehr hinnimmt, dass diese Dinger weiterlaufen. Denn morgen kann Burgdorf in die Luft gehen.
Dieses Jahr soll jetzt auch wieder ein Castor-Transport ins Wendland rollen. Was ist jetzt bereits über diesen Transport bekannt? Und wie bereitet ihr euch jetzt als Kampagne Castor Schottern darauf vor?
Das ist alles ein bisschen widersprüchlich. Manche meinen, es wird keinen Castor-Transport dieses Jahr geben. Schon vor Fukushima hatte ja angeblich die niedersächsische Landesregierung es abgelehnt, wieder einen Castor durch Niedersachsen ins Wendland rollen zu lassen. Die Kampagne Castor Schottern hat das von Anfang an nicht unbedingt ernst genommen. Solche Verlautbarungen gab es auch in der Vergangenheit schon. Ja, und nach Fukushima gibt es auch wieder Stimmen, die sagen, naja, das können die sich wahrscheinlich nicht mehr leisten, so ein Ding rollen zu lassen. Wir gehen aber zunächst mal davon aus, dass es einen Castor in diesem Jahr geben wird. Unsere Strukturen sind ja nach wie vor vorhanden, also die ganzen Arbeitsstrukturen von Castor Schottern. Denn so eine Kampagne bedeutet ja auch eine Menge Arbeit im Vorfeld, logistische Arbeit, inhaltliche Arbeit. Die Strukturen stehen und wir sind darauf vorbereitet, im Herbst, wenn der Castor kommen sollte, ihn wieder entsprechend zu empfangen mit unseren Methoden und im Zusammenspiel wiederum mit den anderen Akteuren, die ebenfalls das gleiche Ziel haben wie Castor Schottern.
Du hast jetzt mehrfach erwähnt, dass es in der Bevölkerung eine Mehrheit gibt, die jetzt möglicherweise einen Atomausstieg möchte. Denkst du, dass es dann möglich ist, mit solchen Aktionen wie Castor Schottern und Block Burgdorf in diesem aktuellen gesellschaftlichen Klima ein Umdenken in Richtung einer Energiewende auch wirklich herbeizuführen, auch in der Politik?
Also ich bin persönlich davon überzeugt, gehe aber davon aus, und das weiß ich aus den Diskussionen der letzten Wochen, dass alle Akteure, die sich da beteiligen, davon überzeugt sind. Wir haben das ja gesehen, was in Stuttgart passiert ist mit dem Bahnhof. Viele Menschen können tatsächlich etwas bewegen, wenn sie ein bisschen mehr machen als nur demonstrieren. Demonstrieren alleine reicht nicht mehr, darauf reagiert die Bundesregierung kaum noch. Das ist so was Alltägliches, dass in Berlin mal 100.000 Leute durch die Gegend laufen, das interessiert nicht sehr. Wir müssen also andere Aktionsformen finden und vielleicht mal ein paar Tage das AKW blockieren. Und das wird mit Sicherheit Wirkung haben. Und wir sind der Ansicht, dass wir da auch die Stimmung der Bevölkerung treffen und diese Bevölkerung mit uns geht. Wenn sie nicht direkt zum AKW kommt, so wird sie doch rein stimmungsmäßig, rein klimamäßig auf unserer Seite sein. Weil es sind ja ihre eigenen Interessen, die sie da vertreten sehen.
Nach einem 14 Monate langen Prozess sind am Montag 13 österreichische TierschützerInnen vom Vorwurf der Beteiligung an einer kriminellen Organisation nach § 278a freigesprochen. Als Reaktion auf das nicht rechtskräftige Urteil wurde nun seitens der Angeklagten und der Politik Kritik am Mafia-Paragraphen laut. Alle Parteien bis auf die ÖVP drängen auf Reformen, ebenso Greenpeace, Vier Pfoten und Amnesty International. Chris Moser ist einer Freigesprochener. Die Radiofabrik Salzburg erreicht ihn kurz nach der Urteilsverkündung am Telefon.
Ja, ist natürlich komisch, wie du jetzt eben richtig sagst, es war der zu erwartende Freispruch. Und ich habe bereits in meinem Schlussplädoyer am 1. April gesagt, das kann und wird nur in einem Freispruch enden. Wie es dann jetzt dabei geht, ist natürlich sehr schwierig zu sagen. Ich bin heute von meiner Frau und meinen drei Kindern genau vor dem Gebäude abgeholt worden, nach einem Freispruch. Genau in diesem Gebäude, wo sie mich 2008 noch haben müssen, für 3 Monate im Gefängnis besuchen. Es war natürlich extrem komisch und rührend. Und jetzt ist es halt so, dass die Zukunft oder das, wie man das jetzt schlussendlich dann wirklich sieht, hängt natürlich davon ab, ob der Staatsanwalt gegen diesen Freispruch berufen wird. Ne?
Nachdem die Anklage nach über einem Jahr ihre Vorwürfe eigentlich durch nichts untermauern konnte, war schon allgemein mit einem Freispruch gerechnet worden. Gab es bei dir, bei euch vielleicht dennoch ein Zittern vor der Urteilsverkündung?
Nein. Also ich bin wirklich davon ausgegangen, bin 100% davon ausgegangen, dass ich heute freigesprochen werde. Aber es war dann natürlich doch noch einmal was anderes. Also selbst wenn man von irgendwas ausgeht, die haben das irgendwie verglichen mit Weihnachten. Und selbst wenn man als kleines Kind genau weiß, man bekommt dieses oder jenes Geschenk, es ist nachher ganz was anderes, wenn man es auspackt. Und heute das Auspacken dieses Freispruchs war natürlich was ganz anderes. Und es war natürlich sehr berührend.
Wie du schon gesagt hast, das Urteil ist noch nicht rechtskräftig. Die Staatsanwaltschaft hat noch keine Erklärung abgegeben. Wie schätzt du die Sache ein? Hältst du es für möglich, dass da noch ein Rechtsmittel ergriffen wird, um das Urteil zu bekämpfen?
Also der Staatsanwalt hat bereits am Tag des Schlussplädoyers angedroht, in Berufung zu gehen. Mhm. Und insofern muss ich ganz ehrlich sagen, zutrauen tue ich das dem Mann. Und ich traue das der Staatsanwaltschaft nicht deshalb zu, weil in weiterer Instanz wir bestimmt auch nicht schuldig gesprochen werden. Es ginge und geht bei diesem Prozess nur darum, uns zu lähmen und mundtot zu machen für bestimmte Zeit. Der Staatsanwalt ist die einzige Person, die diesen Akt, also wir haben ja bis zuletzt keine komplette Akteneinsicht gehabt, der Staatsanwalt ist meines Wissens nach dürfte die einzige Person sein, die den ganzen Akt kennt. Und deshalb muss eigentlich der Staatsanwalt bereits während wir in U-Haft gesessen sein, muss der Staatsanwalt eigentlich gewusst haben, dass es überhaupt nichts Konkretes gibt. Ich denke, Kalkül war von Anfang an, man kann diese Leute zwar nicht auf Dauer wegsperren, aber wir können sie finanziell ruinieren und wir können sie zumindest für die Zeit der U-Haft, für die Zeit des Prozesses lähmen. Und auf diese Art war es jetzt natürlich so, also in diesen 14 Monaten Prozess ist natürlich jetzt meine politische Arbeit sehr wohl liegen geblieben, ne? weil Ich bin aus Tirol, mhm, und ich bin 3-mal die Woche von Tirol nach Wiener Neustadt gefahren, um im Schwurgerichtssaal anwesend zu sein. Diese viele Zeit, die ich im Schwurgerichtssaal verbracht habe und dann die andere Zeit, die ich im Zug verbracht habe. Ich mache natürlich diese wenige Zeit, die mir geblieben ist, jetzt in diesen 14 Monaten, versucht intensiv mit meiner Familie zu verbringen. Und die politische Arbeit ist natürlich jetzt sehr hinten angestanden. Und das, denke ich, glaube ich, genau das war Kalkül. Mhm. Und eben auch natürlich diese finanzielle Sache. Ne? Also wenn du 13 Leute 14 Monate lang vor den Schwurgerichtssaal fesselst, sage ich jetzt mal, mit Anwesenheitspflicht zwingst, ihr Leben, ihre Lohnarbeit aufzugeben, hat man natürlich dann nach 3-4 Monaten vollkommen andere Sorgen, weil man es einfach finanziell nicht mehr da schwankelt.
Nun war dieser Prozess ja auch ein Präzedenzfall in der österreichischen Justizgeschichte. Tierschützer werden nach dem sogenannten Mafia-Paragraphen angeklagt. Ihnen wird die Bildung bzw. Unterstützung einer terroristischen Organisation vorgeworfen. Nun ist die Staatsanwaltschaft kläglich gescheitert. Welche Konsequenzen erwartet ihr euch jetzt aus diesem Verfahren?
Also die Konsequenz ist bis jetzt so, also die Richterin hat heute ihr Urteil begründet und ich muss ganz ehrlich sagen, wenn die Richterin ihre Begründung ernst gemeint hat, wenn die Richterin all das, was sie in ihrer Begründung angeführt hat, zugunsten unseres Freispruchs, wenn die Richterin all die ganzen Sachen ernst gemeint hat, dann hat diese Frau wahnsinnig viel gelernt in diesen 14 Monaten, weil sie hat plötzlich Interesse gezeigt und Verständnis gezeigt für die Wichtigkeit, für die Legitimität von Protestbewegungen. Sie hat Verständnis gezeigt dafür, dass wir, und dazu haben wir uns von Anfang an bekannt, natürlich niemals in strafrechtlich relevanter Hinsicht, aber sehr wohl aus Verwaltungsübertretungen trifft das Gesetz auch übertreten, gezielt, einfach um auf bestimmte Missstände hinzuweisen, teilweise um einfach Jagden zu stören, um gerade jetzt passierendes Tierleid zu verhindern. Und sie hat es heute so schön begründet und so schön gesagt, das hat von uns Angeklagten meiner Ansicht nach niemand besser sagen können. Und wenn die Konsequenz, jetzt diese unmittelbare Konsequenz im kleinen Rahmen, aus diesem Verfahren jene ist, dass zumindest diese eine Richterin in Österreich dazugelernt hat, diese Richterin, die uns noch vor 14 Monaten als kriminell und radikal und gewalttätig und militant klassifiziert hat, oder wenn die jetzt sieht, dass unser Bestreben, unser Kampf im Endeffekt für eine gerechtere Welt legitim, sinnvoll und notwendig ist, dann haben wir natürlich Erfolg gehabt. Ne? Und in weiterer Hinsicht ist es natürlich so, wenn dieser Freispruch hält, wenn der Staatsanwalt nicht beruft, ist das im Endeffekt ein Zeichen dafür, dass all das, was wir gemacht haben, von Dauerdemos, von sehr intensiven Kampagnen angefangen, bis hin zu Jagdstörungen, bis hin zu Recherchen in Tierfabriken, dass man all jenes natürlich auch weiterhin machen kann und soll, weil man nur so natürlich die Zustände aufdecken kann und nur so diese Zustände natürlich letztendlich auch ändern kann.
Das Positive in diesem Prozess, wenn es sowas überhaupt gab, war vielleicht ein enormer Sympathiegewinn für die Tierschutzbewegung in Österreich. Spürt ihr davon etwas? Es gab ja auch viel Unterstützung für euch auch während des Prozesses.
Ja, Wahnsinn, das ist eben, wie ich angesprochen habe, ohne massive solidarische Unterstützung hätten wir diese 14 Monate gar nicht überleben können als Familie. Also das war für mich ein riesen positives Zeichen. Also zwei Freunde von mir haben eben diese Solidaritätsaktion für meine Familie angeleiert und die haben von Anfang an gesagt, bitte lasst es bleiben, tut was anderes, das hat sowieso keinen Sinn. Und ich bin wirklich positiv überrascht gewesen und bin eigentlich nach wie vor positiv überrascht. Und ich bin sehr froh, dass sie mich getäuscht haben, weil diese Bewegung ist offenbar so stark und möglicherweise jetzt an diesem Drama auch gewachsen, dass die Leute wirklich aufeinander schauen und wir hoffentlich jetzt uns nicht auf diesem hoffentlich Sieg ausruhen, sondern mit dieser ganzen Energie, die uns dieser Freispruch jetzt gibt, uns natürlich auch auf die nächsten wichtigen Themen stürzen können.
Chris, wird denn dieser Prozess dein Leben verändert? Was wirst du jetzt in Zukunft beruflich machen? Kannst du überhaupt auf deinen Arbeitsplatz zurückkehren?
Also mein Plan wäre natürlich, genau, es wird wahrscheinlich der Plan sein von einem jeden Mensch, der radikal aus seinem normalen Leben ausgegriffen wird, ist es natürlich mein Plan oder mein Gedanke. Ich kenne ja nur mein Leben vor der Verhaftung und mein Leben nach der Verhaftung. Mein Leben nach der Verhaftung war geprägt durch Gefangenschaft und Prozess. In meinem Leben vor der Verhaftung habe ich als bildender Künstler, als Bildhauer gearbeitet und nebenher als Restaurator gearbeitet. Und das sind natürlich jetzt die Sachen, die sind mir bekannt von der Zeit vor den Verhaftungen. Und das ist natürlich jetzt das, wo ich wieder hin will eigentlich, weil ich mir denke, ich will mein Leben natürlich wieder zurückhaben. Ne?
Der Gemeinderat Freiburg beschließt die Veräußerung von städtischen Immobilien im Streubesitz und Immobilien der Freiburger Stadtbau im Streubesitz. So steht es in einer Drucksache, die am Montag im Freiburger Hauptausschuss eingebracht wurde. Nächsten Dienstag soll es zur Abstimmung kommen. Die Aufhebung des Beschlusses und des Willens im Bürgerentscheid von 47.831 FreiburgerInnen im Jahre 2006 steht damit an. Endlich sollen die Dämme niedergerissen werden. Hendrik Cussoni ist Stadtrat der unabhängigen Listen in Freiburg. Innerhalb dieser Liste, in der linken Liste Solidarische Stadt. Radio Dreieckland befragte Hendrik Cussoni zu dem anstehenden Beschluss, mit der schwarz-grünen Mehrheit in Freiburg den Willen des Bürgerentscheides zu kippen und Wohnraum zu verkaufen.
Gestern im Hauptausschuss, nächsten Dienstag schon, soll der Gemeinderat darüber beschließen, nämlich die endgültige Aufhebung der Bindungswirkung aus dem Bürgerentscheid von 2006. Schon in den Haushaltsberatungen der zweiten Lesung hatten viele an Grünen, CDU und Freien Wählern den massiven Ausverkauf von Wohnungen vorgesehen. 115 Wohnungen sollen jetzt in den nächsten verkauft werden. Hendrik Cussoni, eine Stellungnahme aus Sicht der unabhängigen Listen dazu?
Ja, wir werden das natürlich ablehnen. Erstens, wir sind der Meinung, wir brauchen mehr städtische Wohnungen und nicht weniger. Insofern sollte man natürlich keine verkaufen. Zweit, gelinde gesagt, entsetzt, dass die Gemeinderatsmehrheit entgegen aller anderen Beteuerungen noch letztes Jahr sich politisch nicht mehr an den Willen der weit überwiegenden Mehrheit der Bevölkerung gebunden fühlt, dem Bürgerentscheid zum Ausdruck gekommen ist. Noch letztes Jahr hatten sie alle gesagt, sie respektieren das Votum des Bürgerentscheides. Das ist nun vergessen. Das finde ich ein starkes Stück. Drittens muss man natürlich sagen, dass jetzt vorgesehen ist, 115 Wohnungen zu verkaufen. Aber natürlich mit der Aufhebung der Bindungswirkung des Bürgerentscheides Tür und Tor geöffnet ist, auch wieder mehr Wohnungen zu verkaufen. Das ist eine äußerst bedenkliche Entwicklung.
Jetzt hat ja die SPD auch vorgeschlagen, man könne ja auch bestimmt, sie wollen allerdings keine Mietwohnungen verkauft werden. Der Hintergrund dieser Beschlüsse, mal abgesehen davon, dass man ja auch Böses vermuten kann, ist natürlich, dass dieser Haushalt ohnehin auf sogenannter knapper Nadel gestrickt ist und schon 40 Millionen Kreditaufnahme geplant sind. Sind das nicht starke Argumente wie im Jahre 2006 auch?
Uns haben die Argumente sich schon im Jahr 2006 nicht überzeugt. Wir halten auch nichts von dem SPD-Antrag. Das ist genau das Gegenteil einer aktiven Liegenschaftspolitik. Die Stadt muss sehen, dass sie Grundstücke auch erwirbt, um dann auch bauen zu können, um Einfluss nehmen zu können. Und wir halten auch diesen Grundstücksverkauf für falsch. Man muss jetzt bei den Haushaltsberatungen sagen, natürlich gibt es eine viel zu hohe Neuverschuldung, aber Gemeinderatsmehrheit und Stadtverwaltung führen ja geradezu einen heroischen Kampf gegen Mehreinnahmen. Fremdenverkehrsabgabe war vorgeschlagen, abgelehnt. Zweitwohnungssteuer kommt jetzt wenigstens, aber das macht nicht so viel aus. Gewerbesteuererhöhung war vorgeschlagen, abgelehnt. Aber insgesamt gibt es für diese Vorschläge eben keine Mehrheit, jeweils auch unterstützt von der Verwaltung, die alle Versuche zu Mehreinnahmen abblockt. Also so kann man sich natürlich auch die Finanzkrise selber machen, wenn man nicht bereit ist, Maßnahmen zu ergreifen, die zu Mehreinnahmen führen. Also das kann als Argument für Wohnungsverkäufe nun gar nicht herhalten.
Gibt es aber in dem Kreis derjenigen, die so mit überwältigender Mehrheit, 47.000 Stimmen waren ja im Bürgerentscheid gegen den Verkauf von Wohnungen aus öffentlichem Besitz, eine gewisse Desillusionierung, weil wenn man sich jetzt anguckt, zum Beispiel Johann Sebastian Bach Straße, die Anpassung der gesamten Mietenniveaus an die jeweiligen Marktmieten in Form des Mietspiegels. Dass da dieser überwältigende Zustimmung angesichts der Politik in der Stadt, sowohl bei der Stadtbau als auch bei den städtischen Wohnungen, nämlich schlechte Wohnungen nicht zu sanieren und sie gleichzeitig aber im Preis zu erhöhen, dass da eine Desillusionierung ist und dass jetzt kaum noch Widerstand kommt?
Glaube ich so nicht. Also diese von dir beschriebene Politik, die hat es auch vor dem Bürgerentscheid gegeben. Da glaube ich, hat sich auch 2006 niemand Illusionen gemacht. Der Widerstand ist jetzt sicherlich nicht so hoch, wie er auch in den Jahren vor dem Bürgerentscheid nicht so hoch war, als scheibchenweise in verschiedenen Tranchen auch schon Wohnungen verkauft worden sind. Das ist klar, wenn 100, 200, 300 Wohnungen verkauft werden, ist der Aufschrei natürlich nicht so groß, wie wenn der gesamte Wohnungsbestand verkauft werden soll. Aber ich glaube, dass an der Mehrheit, die gegen die Wohnungsprivatisierung ist, sich in den letzten 5 Jahren auch nichts geändert hat politisch.
Die Ende März gewählte Landesregierung in Baden-Württemberg präsentierte ihren Koalitionsvertrag am Mittwoch letzter Woche. Ein wichtiger Punkt ist das Thema Bildung, das gleich an erster Stelle aufgeführt wird und für das auf 13 Seiten umfassende Reformen angekündigt werden. Während sich die Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft, GEW, positiv dazu äußerte, gibt es auch skeptische Stimmen. Eine davon kommt aus einem Bereich, aus dem sie aufgrund des großen Wahlerfolges der Grünen eher nicht zu vermuten war, der Jugendumweltbildung. Denn die Bildungspolitik von Rot-Grün konzentriert sich auf 3 große Bereiche. Es sollen vor allem Kindertagesstätten, Schulen und Hochschulen unterstützt werden. Wie es jedoch mit der außerschulischen Jugendbildung weitergeht, bleibt weitgehend unbeantwortet. Lediglich ein kurzer Passus findet sich, der besagt, dass, Zitat, vielfältige Kooperationen, Zitat Ende, mit der außerschulischen Jugendbildung und Vereinen eingegangen werden können. Nico Terenstra, Geschäftsführer der Naturschutzjugend Baden-Württemberg, sieht nicht nur Chancen in diesen Kooperationen. Ein Beitrag von Querfunk Karlsruhe.
In der Realität sieht es so aus, dass in der Ganztagsbetreuung, das Ehrenamt ja in der Regel gar keine Möglichkeit mehr hat, außerschulische Jugendbildung zu betreiben, weil es während der Schulzeit, während der Arbeitszeit stattfindet. Ja, das heißt, all das, was die außerschulische Jugendbildung in ihrer Gesamtheit ausmacht, die ganzen Wochenenden, die Abenden, das selbstbestimmte, selbstorganisierte Lernen findet ja dann nicht mehr statt. Das ist ja ein betreutes Lernen, das für den kulturellen Bereich, wie aber auch für den Sportbereich, sehr, sehr attraktiv ist, aber eben in allen anderen Bereichen kaum mehr durchführbar ist. Ja, ob das jetzt eine freiwillige Feuerwehr ist oder ob das jetzt das Rote Kreuz oder wer auch immer ist, aber insbesondere alles, was Natur- und Umweltorganisationen anbelangt.
Ein grüner Hinterhof, versteckt zwischen grauen Betonklötzen an der stark befahrenen Rotebühlstraße in Stuttgart. Lediglich ein kleines Schild weist den Weg zum Umweltzentrum. Wer die Geschäftsräume der Naturschutzjugend Baden-Württemberg besuchen möchte, muss ein bisschen die Augen offen halten und wird dort fündig, wo im letzten Sommer eine wichtige Anlaufstelle des Protestes gegen Stuttgart 21 war. Im Umweltzentrum sitzen einige Verbände. So auch der BUND-Regionalverband, der den Protest gegen das Bahnprojekt maßgeblich mitorganisierte. Zwar ist die neue Landesregierung nicht nur den Protesten gegen Stuttgart 21 zu verdanken, bei genauerer Lektüre des Koalitionsvertrages ist der Einfluss der sogenannten WutbürgerInnen jedoch deutlich herauszulesen. Bereits in der Präambel schreibt Grün-Rot, Zitat, wir verstehen uns als echte Bürgerregierung, Zitat Ende, und setzt, Zitat, auf die Innovationskraft der Schulentwicklung von unten, Zitat Ende. Das Engagement der Bürgerinnen, Schulträger und LehrerInnen vor Ort soll unterstützt werden. Die Naturschutzjugend zieht sich im Gegensatz zur schulischen Bildung in der Tradition selbstbestimmten Engagements.
In der schulischen Bildung ist es in der Regel so, dass ein Lehrer den Schülern etwas beibringt. Das kann auch in Form von Projektarbeit sein, wo Schüler miteinander eben etwas lernen. Im Konzept der NAJU ist es aber verankert als Jugendverband, dass die NAJU ein Podium bietet für Jugendliche, die im Sinne eines Peer-to-Peer-Learnings sich dieses gegenseitig beibringen, ausprobieren, kreativ sind und Dinge eben bewegen, so die, wie sie sich ausgedacht haben. Und sie werden dann unterstützt und an den Stellen, wo sie eben noch keine Kompetenz haben. Das kann konkret bedeuten, bei einer Freizeit ein Team von ehrenamtlichen Freizeitleitern, die diese Freizeit inhaltlich gestalten, die NAJU ihnen die Schulung dessen, was dafür notwendig ist, pädagogisch oder praktisch vermittelt und den Rahmen schafft, dass diese Freizeit eben stattfinden kann. Das läuft auf verschiedenen Ebenen. Einmal die Jugendlichen, die diese Freizeit leiten, die diese Freizeit konzipieren und dann auch durchführen. Und es betrifft die Teilnehmer auf den Freizeiten, wie sie kommen, die eben Freiraum haben, diese Freizeit mitzugestalten.
Das war's auch schon wieder mit einer halben Stunde ZIPFM. Danke für euer Interesse. Bis morgen zu einer weiteren Ausgabe von ZIPFM, dem Nachrichtenmagazin freier Radios.